Merci vielmals fürs Kommen. Merci auch für die Einladung. Ich hätte ja schon das letzte Jahr kommen sollen, aber dann hatte ich so Schwindelanfall die ganze Zeit. Da musste ich alles absagen. Ich habe gerade vorhin gesagt, eigentlich war es noch eine ganz schöne Zeit, wenn man mal gar nichts mehr zu tun hat. Es wird von nichts mehr von einem verlangt. Weil man weiss, man ist für nichts mehr gut. Klar, es war bei mir immer die Hoffnung innen drin, dass es dann vielleicht wieder mal aufhört. Aber dann hat es dann gleich nicht aufgehört. Und jetzt aber gehe ich zum Chiropraktor und seitdem habe ich ab und zu ein bisschen Ruhe und kann dann wieder Sachen eben abmachen. Aber manchmal muss ich es dann gleich absagen. Ja, wie der eine gesagt hat, erstmal bin ich froh, dass ich auch kommen konnte und dass ich da bin. Es ist ein bisschen das. Man schätzt dann immer, wenn man dann wieder so Phasen hat, wo man sich auf nichts verlassen kann, dann nachher schätzt man dann eben wieder dann wirklich, wenn es klappt und wenn man kann gehen. Was man sonst, wenn man immer, wir haben so eine Gewohnheit, dass wir planen etwas, weil wir von der in der Schweiz sind, meistens funktioniert es, oder? Zeug mittlerweile, also die Bahn ist auch nicht mehr so verlässlich, weil heute auch, jetzt ein Zug nach Zürich ist nicht gefahren, als ich nach Basel gefahren bin, dann sind alle vom Zürcher Zug in den Basler Zug reingekommen und so, ist auch nicht mehr so verlässlich. Aber wie gesagt, wenn man sich dessen bewusst ist, dann nachher schätzt man einfach, dass man das machen kann, was man eigentlich geplant hat. Und wenn immer ein bisschen so der Unsicherheitsfaktor dabei ist, dann ist es dann auch nicht mehr so schlimm, wenn es nicht klappt. Und ich habe mal, eben irgendjemand hat mir in dieser Phase, in der ich dort hatte, so einen Kalenderspruch gesprochen und auf dem ist gestanden, wenn man auf nichts mehr zählen kann, muss man mit allem rechnen. Das habe ich noch gut gefunden. Nein, weil auf Französisch übersetzen, das ist nicht gegangen. Die haben es nicht lustig gefunden. Übrigens, Schweizerdeutsch, ist das gut? Oder soll ich, ja, also die meisten nicken, aber wenn jemand kann, also ruhig sagen, ich kann Hochdeutsch, nicht so wahnsinnig gut. Aber kann schon, wenn es dann müsste sein, im Fall. Also jetzt, bevor wir mit der Meditation anfangen, was der eine gesagt hat, zu welcher Organisation sie gehören, es war eigentlich nicht unbedingt eine Wahl. Ich bin einfach da, eben nachdem ich beides verkauft habe, recht viel Geld herumgereist. Und dann landet man irgendwann mal, wenn man in Asien ist, Nepal, und bin dort noch denkt, ja, habe ich so einen Zettel gesehen an der Wand. Gestanden ist eine Meditation, irgendetwas, da habe ich gefunden, könnte ja auch mal gehen. Wenn ich dann wieder mal zurück in den Westen gehe, kann ich sagen, ja, ich meditiere. Also das war Motivation. Nicht so eine Höhe. Aber wie ihr seht, sie langt. Also, hauptsächlich ist das Interesse. Also, was hat man gesagt? Aber es ist auch ein Eigeninteresse. Ich fand, ich muss schon etwas Spezielles können erzählen, wenn ich mich nehme. Aber dann hat es mir gerade den Ärmel reingenommen. Effektiv, weil das war ganz gut strukturiert, die ganzen Methoden, wie man mit dem Geist arbeiten kann. Und vor allem, ich hatte ein grosses Problem mit meinem Papa, den ich eigentlich gerne hatte, aber gleich ab und zu wirklich gehasst habe. Mama war mir ein gleich, aber mit dem Papa, das war so eine Hassliebe. Und irgendwie dort, dass ich das einfach irgend so in dieser Meditation oder so kam, dass ich das gar nicht muss. Ich muss den gar nicht hassen. Er ist so, wie er ist, und mein Hass tut nicht verändern. Und das ist ziemlich tief gegangen, indem dass ich das einmal die Möglichkeit gesehen habe, dass wir ohne das auch miteinander gutieren können. Und der Durchbruch nachher von dem ist gekommen, bei einem Retreat mit dem Fred von Arme im Thai-Kloster in Pogaya, wo der Fred von Armen dort mitgeholfen hat, Christopher Titmus. Und dort lassen sie sich lang sitzen. Bei den Tibetern da erzählen sie einem immer etwas, so da geht es nicht so tief hin. Es gibt auch ein bisschen Anstöße, aber eine richtige Transformation ist dann gleich noch nicht so da. Und dort konnte ich dann wirklich loslassen. Und das hat schon sehr viel von meinem Leben eigentlich verändert, dank diesen Methoden, dank dem strukturierten Können eben mit dem Geist eben arbeiten. Es ist nicht einfach, dass man sagt, du sollst nicht oder du darfst nicht, sondern man zeigt einem, wie das geht. Habe ich gefunden. Und vor allem habe ich gefunden, es ist machbar. Irgendwie hat es so ausgesehen, als ob es machbar ist. Wenn ich dann gewusst hätte, wie schwierig das ist, bis das Zeug sich endlich transformiert, weiß nicht, ob ich angefangen hätte. Aber es ist ja gut, dass man es vielleicht am Anfang nicht weiss. Obwohl es einem alle sagen, gell? Haben Sie sicher auch schon gehört, dass Meditationspraxis ist recht schwierig, ist nicht so einfach. Haben Sie das auch schon gehört? Aber gleich glaubt man es dann irgendwie nicht so recht. Und hat das Gefühl, ja, ja, aber für mich nicht, das ist für die anderen. Aber, und wenn man dann auf Schwierigkeiten stößt, dann ist man ganz überrascht. Und geht zum Lehrer und sagt, wow, ist das schwierig. Dann sagt er meistens, ja, ja, das ist ja gesagt, das ist schon in der Ordnung. Also FBMT, Koban, Tushita, das sind also zwei ziemlich grosse Zentren. Eins in Nepal, das andere in Dharamsala in Indien. Angefangen sind sie das in den 70er Jahren, wo zwei Lamas, Lama Yeshe und Lama Sopa, haben die gefunden. Das ist also eine wahnsinnige Geschichte. Eine russische Prinzessin, die nach Hollywood Schauspielerin war. Und nachher hat sie das Buch gelesen von Lava Govinda, The Way of the White Clouds, und hat den Rinpoche gesucht und ist dann auf das Buxa in Darjeeling, in das Flüchtlingslager. Und hat dort einfach an die Tür geklopft. Das können die Leute, die einfach berühmt sind und viel Geld haben, die machen das. Die haben genug Selbstvertrauen. Gehen einfach, dann klopfen sie an die Tür und sagen, ich suche den und den. Und dann ist der Lama Yeshe eigentlich dort rausgekommen. Und dann hat sie gesagt, sie suche jemanden, der Englisch kann. Sie wollen über den Buddhismus etwas erfahren, weil sie finden, das wäre gut. Und dann ist die bei diesen zwei Lamas geblieben, hat Unterricht bekommen und hat dann auch gefunden, das wäre gut, wenn man das zugänglich würde machen für Westler. Und hat dann mit ihrem Geld neben das Land gekauft in Nepal, und das Kloster gebaut oder das Meditationszentrum. So hat das angefangen. FBMT heisst Foundation for the Preservation of Mahayana Tradition. Also quasi Mahayana-Tradition, tibetische Tradition, wo darum sind wir eigentlich zu Bern oben in der Wohnung. Wir sind recht eine kleine Gruppe, weil es ist schon ziemlich exotisch, das Ganze. Also von der tibetischen Tradition. Es ist eigentlich gut, wenn man ziemlich lange eben schon gleich bei den Tibetern lebt, und ich bin sicher, das schafft das Gleiche in Thailand auch, mit dem Thai-Buddhismus oder in Burma, dass man merkt ein bisschen, was ist nur Kultur, was kann man sein lassen und was kann man aufnehmen und praktizieren. Und es ist immer so eine Gratwanderung, und ich will von mir also gar nicht behaupten, dass ich das wirklich ganz klar trennen kann. Wie gesagt, manchmal, es hat so viel Ritual und es hat so viel, also manchmal regt es mich auch ein bisschen auf, jetzt ganz ehrlich gesagt, und finde dann auch Zweifel und ja, bringt jetzt das etwas und so. Ich mache es dann immer gleich, weil ich merke auch wenn das Ritual vielleicht selber nicht so viel bringt, aber was es bringt, das tut mein Ego ein bisschen verkleinern, indem ich nicht immer alles muss wissen und auch etwas mal machen kann, wo man ein bisschen zuwider ist. Und ohne nicht, dass ich auch praktizieren kann, ohne dass ich immer so judihui-freudig praktiziere. Und ich merke, es gibt bei mir eine gewisse Offenheit, manchmal, dass ich einfach etwas mache, weil ich nicht weiss, ja, ist es jetzt, bringt es etwas oder bringt es nichts. Ich weiss nicht, ob ihr irgendwie versteht, was ich meine. So ein bisschen diese Offenheit, mal nicht immer alles in der eingefahrenen Schiene zu machen, sondern etwas ganz Fremdartiges und so. Und vielfach, gerade wenn es um den Tod geht, habe ich schon gemerkt, dass die Rituale halt eben schon helfen. Es gibt einen gewissen Halt, weil im Moment vom Tod ist man so, also es ist so ein grosses Ereignis. Man merkt es eigentlich erst, wenn jemand um einen herum stirbt oder so. Dass man den Halt verliert, weil wir wissen ja schon, dass alle sterben. Und wir inbegriffen. Wir wissen, dass wir sterbbar sind oder sterblich, aber gleich wenn wir es nicht so recht wahrhaben. Also wenn wir jetzt jemanden gesehen haben, gestern noch, und dann kommt jemand heute und sagt, du, der ist gestorben. Die erste Reaktion ist?
Was?
Nein! Das ist nie, aha, ja, 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 also ich meine, wir sind alle sterblich und irgendwann sterben wir. Also, es ist schon das Zeichen, dass wir mit dem nicht so ganz im Einklang von sind mit dem, was eigentlich ist, dass der Tod immer noch doch fast etwas Unnatürliches ist im Leben, obwohl das einfach das Naturgesetz ist. Jeder, der geboren wird, der irgendwann müssen wir gehen. Und mit dem tut man sich natürlich im Buddhismus selber, jetzt nicht nur im tibetischen Buddhismus, sehr fest damit beschäftigen. Also jetzt nochmal, wir sind, also hat das Zentrum in Bern, eins hat es in Martigny, in Zürich hat es jetzt eine Studiengruppe auch für die, wo halt, es ist glaube ich auch ein bisschen, es hat vielleicht auch ein bisschen etwas mit vorhergehenden Leben zu tun, dass man eher von einer Gruppe angezogen ist wie von der anderen, weil ich bin dort eben, ich habe den Koban-Kurs gemacht, bei den Tibeter. Kurz nachher hat der Dalai Lama Kalachakra gegeben in Sarnath, das war in den 90er, 1990er gewesen. Und nachher habe ich mich schon entschlossen, dass ich aber auch bei der Thai-Tradition schaue und habe dann den 3-Wochen-Kurs gemacht bei dem Thai-Kloster. Und dann habe ich gefunden, es ist mir zu wenig lustig irgendwie, das ist mir ein bisschen streng auch, ein bisschen faul und bin dann wieder zurück zu den Tibeter. Aber gleich mache ich wahnsinnig gerne auch Vipassana-Meditationen, weil das gehört schon dazu. Das ist die Grundlage. Also wenn ihr irgendwie die zwei Worte so gehört, Mahayana, Hinayana oder Theravadin oder so, jetzt haben sie bei uns, bin ich sehr froh, haben sie angefangen, wenn sie von Theravadin schwätzen, dass sie vom Gründerfahrzeug schwätzen. Und nicht mehr vom kleinen Fahrzeug oder so. Weil das ist Grundlage. Das, was in der Theravadin gelehrt wird, vor allem die vier edlen Worte und so weiter, die Achtsamkeit und alles, das ist die Grundlage, dass es überhaupt schon jemals eine Transformation gibt. Ohne Achtsamkeit, ohne Gewahrsein, ohne einen Geist, der still nehmen kann. Kommt man mit der ganzen Mahayana-Belehrung und Bodhicitta, Leuchtungsgeist und so fort, kommt man nicht weiter. Oder immer nicht sehr weit. Also das gehört schon zusammen. Mittlerweile gibt es etwa 170 oder 80 von diesen Zentren in der ganzen Welt, genauso wie es Vipassana-Zentren gibt, weil die Leute, die in Asien waren, zurück in den Westen kommen und finden, mal, es ist gut, wenn man eine Sangha hat, es ist gut, wenn man eine Gruppe hat, weil das allein zu praktizieren ist effektiv recht schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gemerkt habt. Oder nur schon, auch wenn ihr euch entschliessen könnt, am Abend oder morgen, dass ihr eine halbe Stunde sitzt und meditiert, das geht. Ich würde sagen, von meiner Seite, ich weiß nicht, vielleicht gibt es bessere Leute, aber ich würde sagen, von meiner Seite, das braucht also ein paar Jahre, bis man das allein, jeden Morgen, gleich wie es einem geht, macht. Oder? Bis man die Disziplin eigentlich hat. Und klar, Disziplin kommt natürlich dann, wenn man gemerkt hat, wow, das bringt wirklich etwas. Dann kommt es. Und damit dass man merkt, dass es etwas bringt, also für das braucht es halt wirklich die Sangha, weil wenn man in der Sangha meditiert, wenn man in einer Gruppe meditiert, rein schon aus Respekt für die Gruppe, bleibt man sitzen und steht nicht gerade auf, wenn es einfach leidet ist. Das ist ein bisschen so. Und so tut sich dann die Gewohnheit, es wird dann langsam zur Gewohnheit, tut sich dann das entwickeln. Okay, ist das genug, Rainer, von der FBMT? Also wir haben auch eine Webseite, fbmt.ch, glaube ich, da sind alle drei drauf, also alle drei Zentren, die in der Schweiz sind, und da könnt ihr das anklicken und sehen, was für ein Programm das wir haben. Habt ihr da noch Fragen, oder ist das gut so? Okay, dann würde ich vorschlagen, weil, wie gesagt, gerade auch im Moment, wenn wir den Körper verlassen müssen, oder wenn wir merken, dass es brenzlig wird, oder wenn wir Schmerzen haben, wenn wir Angst haben, wenn man da zu ist, ist Achtsamkeitsmeditation einfach mit dem sein, was gerade ist, ist sehr hilfreich. Und ich würde sagen, wenn man das nicht geübt hat, solange wir noch im Leben sind, wird es schwierig sein, sehr wahrscheinlich im Moment vom Tod. Und deshalb üben wir es. Es kann sein, dass man jetzt denkt, das ist ein bisschen moros oder ein bisschen komisch, wenn man jetzt schon eigentlich meditiert, damit dass man dann besser sterben kann, weil jetzt wollen wir ja leben. Wir wollen ja nicht unbedingt ans Sterben denken, aber ich glaube halt schon, ein bisschen, wenn man den Tod mit einbezieht ins Leben, dass man dann ein besseres Leben hat, weil dann ist genauso, wie ich vorhin gesagt habe, wenn man immer das Gefühl hat, es geht alles so, wie man gerne hätte, dann geht etwas nicht so, wie man es will, dann werden wir ärgerlich oder nervös. Hingegen, wenn man mit einbezieht, dass man ja keine Kontrolle oder nicht so viel Kontrolle Erstens mal schätzt man es viel mehr, dass man noch am Leben ist, wenn man den Tod mit einbezieht, oder? Wenn man daran denkt, dass man ja jeden Moment sterben könnte. Man nimmt ziemlich viele Sachen nicht mehr so wahnsinnig schwer, weil es ist alles vergänglich. Und vor allem, man kann sich ein bisschen vorbereiten auf den Moment. Gerade eben auch mit Meditation, wenn man, ich würde sagen, wenn man bei der Meditation das halt auch einbezieht, dass ich das auch jetzt mache, damit, dass ich, wenn es dann eng wird, dass ich wieder aufmachen kann, und zwar ganz bewusst. Damit, je offener dass wir sind, je weiter ist der Geist, je weniger nervös werden wir oder haben wir Angst. Und man merkt dann eigentlich unsere grundlegende Weite, die der Geist von sich aus eigentlich hätte. Ich weiss, das habt ihr schon 100-mal gehört oder 1000-mal gehört, aber ich werde es jetzt gleich nochmal sagen. Achtsamkeitsmeditation oder einfach mit dem Atem sein, da bleiben, mit dem, was ist. Es ist schon so, wenn man es macht, dann merkt man, dass man aufmacht. Gell? Dass es oftmals wird alles ein bisschen nicht mehr so starr und erschreckend und klein. Und, wie wird es manchmal noch? Ich weiß gar nicht, müssen wir helfen, wenn man so, da so zu ist, die Herzensenge. Starr, macht Angst. Ist düster, man ist allein, so ein bisschen so. Und wenn man dann einfach her sitzt und ein, aus, dann, was passiert dann? Müsste man aber nicht sagen, dass bei euch nichts passiert. Sonst müsste man dann noch mit denen dorthin ein bisschen schwätzen. Was passiert dann? Vielfach. Ha?
Entspannung.
Entspannung zum Beispiel, was noch?
Ich komme ruhiger.
Man ruhiger, man wird ruhiger. Also eigentlich gute Resultate. Jetzt ist da aber Gefahr, dass man dann Achtsamkeit-Meditation macht, damit das Unangenehme weggeht. Und dann hat man schon wieder eine Spannung drin. Und das ist einfach gut, wenn ihr das immer und immer wieder hört. Weil ich weiss nicht, wer von euch, von der Gruppe, sind einige Gesichter kenne, die ich glaube auch schon die Band gesehen habe. Andere weiss nicht. Aber es kann sein, dass Leute da sind, die total neu sind. Und dann hört man natürlich heutzutage sowieso Achtsamkeit und dies und das und jenes. Und für das, dass das alles gut ist und für ein glückliches Leben und so weiter. Das ist sicher alles gut, aber es ist erstens mal nicht so einfach, wie es manchmal ein bisschen beschrieben wird. Und vor allem ist für mich das immer ein bisschen die grosse Gefahr, dass man dann das macht, damit dass man das Unangenehme wegschiebt oder dass es dann geht. Hingegen geht es darum, zum Annehmen. Und sobald ihr es annehmen könnt, dann macht es auf. Und für das vielleicht dann, jetzt in der Meditation, die wir machen, gebe ich vielleicht etwas, wo ihr passiert, dass er das auch macht, aber wo man im tibetischen Buddhismus sehr viel macht. Ja, es kann jetzt eben, siehst du, wie schnell dass wir abgelenkt sind oder so, das kann auch im Moment vom Tod passieren, ihr seid hier in eurer Meditation, oder? Sehr ruhig und gefasst, da ist der Buddha, die Visualisation und alles, und oftmals fällt irgendetwas ab nebenzu und dann, oder? Hingegen, das finde ich super, dass das in einem Meditationsraum drin ist. Nein, jetzt ehrlich. Weil wir in Bern, wir haben so ein Ringhörungshaus. Und die Leute, die zu uns in Meditation kommen, am Dienstag, die mussten lernen, damit umzugehen, dass jegliche Geräusche passieren dürfen und sie gleich können meditieren. Dass es nicht einfach mucksmäuschen still muss sein. Und dass sie jedes Mal den Gottesgeist und dann bringen sie ihn wieder zurück. Also das ist ideal. Ein ganz ruhiger Raum, das ist, stimmt schon für die Shamatha oder geistige Ruhigstellung, das ist gut, aber für zum wirklich die Meditation nachher in den Alltag rauszunehmen und auch im Alltag können zu brauchen, nicht unbedingt ideal. Ja, sondern man lernt mit jeglichen Geräuschen einfach die passieren, man nimmt sie wahr und das ist. Und das muss man üben, weil wir haben ja mit der Meditation so Ideen von, es muss ruhig sein und dann muss sofort alles aufmachen und dann muss man wohl sein und so. Das hat man vielleicht, wenn man noch nie meditiert hat, hat man das Gefühl, das passiert dann. Und kaum hockt man ab, ist genau das Gegenteil. Dann oftmals merkt man, wie aufgewühlt das man ist und wie viel das da oben dreht und trüllt. Und oftmals tut alles weh und es ist einem langweilig und nachher wird man ärgerlich und so weiter und so fort. Habt ihr das auch schon gemerkt? Und dann ist natürlich super, weil wenn, ich, also ich weiss, wenn man zu einem Meditationsmeister geht und macht vielleicht den ersten Meditationskurs und oftmals es macht alles auf und man ist so friedlich und es geht einem so gut, dann würde der Meister sehr wahrscheinlich sagen, irgendwie machst du etwas falsch. Wenn er aber geht und sagt, oh, ich glaube, ich kann nicht meditieren, ich bin aufgewühlt und nervös und es tut mir alles weh, dann super, jetzt fängst du an meditieren. Das ist auch so eine komische Auffassung, die man hat, dass man das Gefühl hat, eine Meditation, die man überhaupt nicht merkt, die ist gut. Und eine, die man kaum warten könnte, bis endlich da der Gong geht, die ist dann schlecht. Nein, solange er merkt, dass er wartet, dann ist das total in der Ordnung. Und vor allem lernt man, ein bisschen den Schritt rauszumachen aus diesen aufgewühlten Bewusstseinszuständen und einfach zuschauen. Da sie wie eine Mutter, die ein Kind einfach, oder Großmutter, vielleicht Mutter, die fährt noch hinten rein. Aber die Großmutter, die weiss, ja, das Kind tut jetzt ein bisschen blöd, das Grosskind, aber es kann eigentlich nichts passieren. Sie liest mit weiter und schaut dem Kind. Sie ist da, sie schaut zu, aber sie tut nichts sagen oder tut nicht, wollen das Kind kontrollieren oder so. Das ist eigentlich der Geist, den man hat, oder der Zustand, den man hat beim Meditieren, das einfach annehmen. Und das ist etwas vom Schwierigsten. Das tönt so einfach, oder? Oder dann auch, weiss nicht, ich habe aufgehört zu sagen, loslassen. Weil loslassen ist für mich schon so ein bisschen, gang weg. Oder? Let go. Also go, also das gang jetzt. Sondern eher ein Öffnen. Ein Auftun. Weil wenn man öffnet, dann hat es schon mal etwas von, es macht auf, es wird weiter. Und sobald es weit wird, ist eigentlich schon alles in der Ordnung. Und vor allem kommt dann sehr oft auch die grundlegende Güte, die wir haben, oder auch die Wärme, Herzenswärme, Güte, Liebe, also alle diese schönen Worte. Auf einmal kommt das ganz allein zum Vorschein. Und macht man vielleicht noch ganz bewusst oder unbewusst drei oder ein paar tiefe, erleichternde Atemzüge. Und dann ist alles dann eigentlich.